Vielen Dank für dieses schöne Lied. Ja, glückselig der Mensch, der solche Hoffnung hat, der weiß, ich werde ihm gegenüberstehen. Und wenn ich vor diesem Jesus stehe, dem Richter der Welt, dem wirklich alles unterworfen ist, wie wir das gehört haben, dann muss ich mich nicht fürchten, weil ich sein bin. Und er wird mich einladen in die Ewigkeit. Glückselig der Mensch, der das sagen kann. Wir denken bei der Himmelfahrt Jesu an den Bericht aus den Evangelien, und verbinden damit auch an sich die Himmelfahrt, wie Jesus vor den Augen seiner Jünger hinweggenommen wurde. Die Bibel berichtet aber darüber hinaus noch einiges mehr, nämlich was unmittelbar danach, nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, was unmittelbar danach im Himmel geschehen ist. Nicht nur das, sondern was aufgrund der Erlösung, die Jesus vollbracht hat für uns Menschen, was Gott mit Jesus getan hat, in welche Stellung er ihn gesetzt hat. Und über diese Dinge möchten wir uns heute Gedanken machen. Wir lesen in Markus Kapitel 16, Vers 19. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Und in Epheser 1, Vers 20 lesen wir, die Macht seiner Stärke, also die Macht der Stärke Gottes, hat er in Christus, seinem Sohn, wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und sogar im Alten Testament lesen wir das prophetisch vorausgesagt, da schildert uns der Psalmist in Psalm 110 eine Unterhaltung zwischen Gott Vater und Gott dem Sohn, Jesus Christus. Und gleich im ersten Vers heißt es da, da spricht Gott Vater, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Sogar im Alten Testament wurde diese Handlung vorausgesagt, dass Jesus sich zu Rechten Gottes setzen wird. In den folgenden Bibelstellen, zwei Bibelstellen möchte ich noch vorlesen, da wird die Tatsache betont, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt und dass er sich dahingesetzt hat, neben Gott zu seiner Rechten. Den Aposteln war es wichtig, diese Lehre zu betonen und es immer wieder zu sagen. 1. Petrus 3, 22, haben wir heute schon gehört. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Jesus ist zu Rechten Gottes. Kolosser 3, Vers 1. Weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Also den Aposteln war es wichtig, diese Lehre weiterzugeben, ihr Lieben, die an Jesus Christus glaubt. Euer Herr, er sitzt zu Rechten Gottes. Und wir wollen uns heute Gedanken machen, einmal über die Stellung Jesu, die Jesus bekommen hat, nachdem er das Erlösungswerk vollbracht hat. Und anschließend wollen wir uns Gedanken machen, was ist denn passiert im Himmel, als Jesus in den Himmel aufgefahren wurde und was das Ganze, die Stellung Jesu und die Himmelfahrt an sich, was das für uns bedeutet. Das wollen wir versuchen heute im Zusammenhang zu sehen und ich möchte damit beginnen mit dem Text aus Hebräer Kapitel 1, die ersten vier Verse. Das wird heute die Grundlage sein. Ich lade euch ein, dass ihr diesen Text mit mir aufschlagt. Hebräer Kapitel 1, die ersten vier Verse. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Besser übersetzt ist im Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Weltzeiten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Was für ein schöner Text. Die Stellung Jesu. Der Hebräerbriefschreiber gibt uns hier sieben Punkte, in denen er beschreibt, wie es sich jetzt mit Jesus verhält, nachdem er das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha vollbracht hat und anschließend von den Toten auferweckt wurde. Und jetzt beschreibt er die Stellung Jesu, die Gott seinem Sohn, Jesus Christus, zugesagt hat. Das Erste, was wir hier lesen, ist, dass Gott Jesus zum Erben über alles gesetzt hat. Jesus ist der Erbe über alles. Das Interessante bei Jesus ist, dass er nicht nur Erbe ist, sondern zugleich Erblasser. Das ist etwas verwundernd, denn die Welt wurde ihm zum Erbe gegeben. Aber wir lesen gleich im nächsten Satz, dass die Welt durch ihn geschaffen wurde. Genauer lesen wir es in Kolosser 1, Vers 16, da sagt Paulus, dass alles durch Jesus und für ihn geschaffen wurde. Also alles, was wir sehen, das ist für Jesus geschaffen und es ist sein Erbe. In Epheser Kapitel 1, da lesen wir einige Verse, dass er dieses Erbe in Anspruch genommen hat, als er das Erlösungswerk vollbracht hat. Und das möchte ich mit uns gerne lesen, Epheser Kapitel 1, ab Vers 20. Epheser Kapitel 1, ab Vers 20. Die, das heißt die Macht seiner Stärke, die Macht der Stärke Gottes, hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wir lesen hier, er hat die Macht seiner Stärke in Jesus wirksam werden lassen. Das bedeutet, Jesus konnte von den Toten auferstehen. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil er sündlos war. Nur Menschen mit Sünde, die müssen sterben und müssen tot bleiben. Aber weil Jesus sündlos war und sündlos in den Tod gegangen ist, konnte der Tod ihn nicht halten und er wurde wieder auferweckt durch die Macht der Stärke Gottes. Und dann heißt es, nachdem das geschehen ist, hat Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt. Also Jesus hatte ein gewisses Werk zu vollenden, zu vollbringen. Und das hat er auch getan. Und danach hat Gott Jesus zum Erben über alles eingesetzt. Den zweiten Punkt, den wir hier lesen, bezogen auf die Stellung Jesu, ist, durch Jesus hat Gott die Weltzeiten, je nach Übersetzung steht auch Zeitalter oder Zeiten, erschaffen. Gemeint ist damit, dass alles, einschließlich Raum, Zeit und die ganze materielle Welt durch Jesus erschaffen wurde. So wie ich das eben erwähnt habe in Kolosser 1, Vers 16. Dass alles, was da ist und was wir sehen, wurde durch Jesus geschaffen und für ihn. Drittens, Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Ich gebrauche dieses Wort als Adjektiv sehr gerne, dass ich sage, wenn mir etwas gefällt, oh, es ist herrlich. Wenn meine Frau etwas Gutes kocht, dann sage ich, das ist herrlich. Wenn wir einen schönen Abend mit den Freunden haben, das war ein herrlicher Abend. Ich gebrauche dieses Wort sehr oft. Man muss dazu sagen, wenn man pingelig ist, dass dieses Wort dann nicht ganz angebracht ist. Eigentlich meine ich, es war schön, es war lecker, es hat mir gefallen. Aber das Wort herrlich, das ist ja nochmal herrlicher. Es ist nochmal schöner. Wie definiert man Herrlichkeit? Vor allem, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht. Wie kann man die Herrlichkeit beschreiben, die man doch gar nicht gesehen hat? Es ist ja nicht wie bei Johannes, der auf der Insel Patmos war und dem Jesus dann erschienen ist und er hat Jesus sehen können. Und als er Jesus in seiner Herrlichkeit wirklich gesehen hat, ist er zu Boden gefallen. Aber sowas erleben wir doch nicht. Also wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes? Wenn Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist, wo ist diese zu sehen? Und wir gehen zurück in das Johannesevangelium. Im ersten Kapitel wird uns gesagt von Johannes, wir, seine Jünger, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen des Vaters, nämlich eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Es ist interessant, dass die Herrlichkeit da zu sehen ist, wo Jesus Gnade und Wahrheit offenbart. Wie verhält sich das? Die Herrlichkeit Gottes siehst du da am stärksten, wo dir dein sündenverdorbenes elendes Fleisch, die Vergänglichkeit, die Verlorenheit, diese ewige Verlorenheit wirklich bewusst wird. Und dir wird klar, dass du ewig verloren bist. Und in dem gleichen Moment wird dir bewusst, dass Jesus in seinem Licht dir Hoffnung geben kann. Und in diesem Moment wird dir die Herrlichkeit Gottes am größten und am wichtigsten. Etwas Schöneres kann dir gar nicht passieren. Und Gott hat seine Herrlichkeit an dieses Geschehen gebunden. In Jesus finden wir die Erlösung, die ewige Erlösung, dass wir ewig leben werden, dass unsere Schuld vergeben ist. Und wenn wir das erleben, die Wahrheit, dass wir Sünden verdorben sind und dass wir Erlösung brauchen und gleichzeitig die Gnade, dass es einen Ausweg gibt daraus, da sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Da strahlt Gott seine Herrlichkeit durch seinen Sohn am stärksten. Und wenn wir das nicht zu schätzen wissen, die Erlösung in unserem Leben, dann ist uns etwas verloren gegangen. Die Herrlichkeit Gottes lässt Gott durch seinen Sohn im Evangelium am stärksten ausstrahlen. Das ist die Herrlichkeit voller Wahrheit und voller Gnade. Viertens, Jesus, so haben wir es hier gelesen, ist der Ausdruck seines Wesens. Jesus ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Bezieht sich hier auch auf den Charakter. Man kann es auch so sagen, wie ein Siegelabdruck wiedergibt, wenn man es sieht, dann weiß man genau, wie das Original ausgesehen hat. So ist auch Jesus. Er ist der Abdruck Gottes. Man konnte genau sehen, wie Gott war. Jesus ist Gott in allem gleich. Er ist gleich allwissend. Er ist gleich ewig. Er ist gleich allmächtig, genau wie der Vater im Himmel. Im Johannesevangelium wird gesagt, und Jesus sagt es von sich selbst, er erklärt es den Menschen, er sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Alles, was der Vater will, das tue ich. Ich tue nichts aus mir selbst. Es ist eine Einheit, die wir so nicht wiederfinden. Jesus ist der Ausdruck seines Wesens. Das ist auch die Stellung Jesu, die der Hebräerbriefschreiber uns hier deutlich macht. Fünftens, Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Dieser Gedanke ist so gewaltig, der belegt, dass alle Menschen und alles, was hier auf der Erde geschieht, von Jesus abhängig ist. Wenn es heißt, dass Jesus alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft, dann bedeutet, dass alles auf dieser Welt durch Jesus erhalten wird. Hast du letzte Woche gearbeitet oder hast du letzte Woche Sport getrieben? Dann ist es nur deshalb möglich gewesen, weil Gott die Welt erhalten hat, weil Gott dich erhalten hat. Wir denken, dass wir sind gesund und es ist normal. Wir gehen von den Naturgesetzen aus und im Rahmen dieser Naturgesetze, die uns bekannt sind, bewegen wir uns und gestalten wir unser Leben. Aber die Naturgesetze existieren nur, weil Gott durch Jesus die Welt erhält. Die sind nicht einfach so da. Jesus erhält das ganze Geschehen. Und in diesem Bewusstsein wird uns klar, dass wir total abhängig von Jesus sind. Sogar als Johnny von den Mücken, von diesen Insekten erzählt hat, sogar die fliegen nur, weil Jesus die Welt erhält. Jede Kleinigkeit. Alles wird durch Jesus erhalten. Sein Wort hat die Kraft, aus dem Nichts, da wo nichts ist, etwas zu erschaffen, was Leben hat. Und es hat auch die Kraft, dieses Lebendige, dieses Erschaffene zu erhalten. Das lesen wir im Bericht der Schöpfung. Es war nichts da. Gott hat Erde und Himmel geschaffen. Gott hat die Pflanzen und die Tierwelt geschaffen und den Menschen, die ganze Atmosphäre. Und seitdem erhält er die Erde und sie existiert. Nicht aufgrund der Naturgesetze, sondern weil Jesus durch die Macht, die er hat, durch sein Wort, das Kraft hat, weil er die Welt erhält. Ich glaube, allein dieser Gedanke, der lässt uns sehr, sehr klein werden. Dass wir von Jesus so abhängig sind, das hat mich erschüttert. Aber es ist gut zu wissen, Jesus trägt alle Dinge und auf ihn ist Verlass. Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Sechstens, Jesus hat die Reinigung der Sünden bewirkt. Er hat das Problem der Sünde gelöst. Er war der Einzige, der für die Sünden bezahlen konnte, weil er ohne Schuld war. Ich hatte das vorhin erwähnt. Er war sündlos und hat sich hingegeben als ein reines, Gott wohlgefälliges Opfer. Und er war der Einzige, wo Gott dieses Opfer annehmen konnte, von dem Gott das Opfer annehmen konnte. Er, der Sohn Gottes, war der Einzige, der die Sünden bezahlen konnte, für die Sünden sterben konnte. Und siebtens, hier kommen wir jetzt zu dem Geschehen, was geschehen ist, als Jesus aufgefahren wurde in den Himmel und was dann im Himmel geschehen ist. Jesus hat den Platz zu Rechten Gottes eingenommen. Das ist geschehen am Tag, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist Und ich möchte uns dazu einmal den Bericht von Lukas aus der Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, lesen, Vers 9 bis 11. Ich möchte uns dazu einladen, das aufzuschlagen, Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Es ist interessant hier an dieser Stelle, die Jünger, die sind ja mit Jesus unterwegs und dann fragen sie, Herr Jesus, wirst du in dieser Zeit noch dein Reich aufrichten? Wie verhält sich das damit? Wie ist das? Die wollten wissen, was jetzt passiert. Wann wird Jesus als König, als Herrscher hier regieren? Und Jesus antwortet ihnen ganz interessant. Er sagt, das hat euch erstmal nicht ganz so zu interessieren. Aber was wichtig ist, ist, das solltet ihr wissen, dass der Heilige Geist auf euch kommen wird. Er wird die Kraft sein, die euch vorantreibt und durch ihn werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Er hat gar nicht auf die Frage geantwortet, sondern ihnen das gesagt, was für sie wichtig war. Und anschließend geschieht das, was wir jetzt ab Vers 9 lesen. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, andere Übersetzung sagen, als sie gespannt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ich möchte es uns ein bisschen vereinfacht darstellen. Ich möchte es dadurch nicht billig wirken lassen, aber dass wir einmal mitgenommen werden in das ganze Geschehen, was da passiert ist. Jesus, so heißt es hier in Vers 9, wurde vor ihren Augen emporgehoben. Und wir können uns das wirklich so vorstellen, dass der Herr Jesus da steht und auf einmal wird er aufgehoben. Und er wird immer kleiner, kleiner und irgendwann kommt eine Wolke und sie nahm ihn weg vor ihren Augen und er war nicht mehr zu sehen. Die Jünger sehen weiter unverwandt gespannt zum Himmel und dann sagen die Männer in weißen Gewandern, in den weißen Kleidern, was seht ihr zum Himmel? Der Herr Jesus, so wie er aufgenommen wurde, so wird er auch wiederkommen, auf die gleiche Weise. Jetzt ist Jesus im Himmel, die Wolke hat ihn weggenommen, er ist nicht mehr sichtbar für die Jünger. Als Jesus in den Himmel kam, wo er eigentlich ja zu Hause war, er hat ja die Himmelswelt verlassen, damit er für die Sünden der Welt stirbt, sein Leben gibt. Als er in den Himmel kam, wo er eigentlich schon immer war, da haben ihn die Engel mit Sicherheit bejubelt und gepriesen. Zum einen, weil er wieder da ist beim Vater, aber zum anderen, weil er das Erlösungswerk für die Menschen wirklich vollbracht hat. Jesus stand vor dem Vater und sagte, Vater, ich habe das Erlösungswerk vollbracht und den Kelch, den du mir gegeben hast, habe ich vollständig ausgetrunken. Ich habe mein Blut vergossen für die Menschheit. Das, wozu du mich auf die Erde gesandt hast, habe ich erfüllt. Und dann lesen wir in Hebräer 9, Vers 12, Jesus ist in das Heiligtum eingegangen und hat mit seinem Blut eine ewige Erlösung erlangt. Das ist alles im Himmel geschehen, nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Er ist in das Heiligtum gegangen und hat mit seinem Blut eine ewige Erlösung erlangt. Nicht wie es im Alten Testament üblich war, durch das Blut der Tiere, sondern mit seinem Blut, das wirklich rein war, nicht durch die Sünde verdorben. Das war qualitativ gut genug, um die Menschen von den Sünden zu befreien. Und das hat er im Heiligtum im Himmel hat er bewirkt. Denn die Stiftshütte, das, was man im Alten Testament kannte, das war ja nur ein Abbild dessen, was im Himmel war. Mose hatte den Auftrag bekommen, die Stiftshütte zu bauen, zu organisieren, aber das war nur ein Abbild dessen von dem Original im Himmel. Und hier im Original, in dem Heiligtum, hat Jesus die Erlösung bewirkt durch sein Blut. Und Gott Vater antwortete, weil du mir gehorsam warst bis zum Tod und für die Schuld der Welt bezahlt hast, will ich dir einen Namen geben, der über alle Namen steht. Und irgendwann sollen alle Menschen bekennen, dass du der Herr bist über alles und zur Ehre Gottes. Das lesen wir in Philipper Kapitel 2. Mein Sohn, komm her und setze dich zu meiner Rechten. Und dann nahm Jesus den Platz zur Rechten Gottes ein. Und das war das Zeichen für die ganze Engelswelt. Jetzt ist ihm alles unterworfen. Jesus sitzt zu Rechten Gottes und alles ist ihm unterworfen, wie wir es in der Bibel gelesen haben. Jede Herrschaft, jede Macht, jede Gewalt, alles ist Jesus unterworfen. Er ist der Herr über alles. Stellt sich die Frage, sehe ich nicht? Also ich sehe es auch nicht aktiv in der Welt, aber ich glaube das. Und ob wir es sehen oder nicht, es ist so. Und der Beweis wird dann sein, wenn Jesus als Herrscher wiederkommen wird, so wie er aufgefahren ist, wenn er wiederkommen wird. Und dann wird jeder, ob gläubig oder nicht gläubig, wird dann erkennen, ja, alles wurde ihm unterworfen. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Was bedeutet das Ganze für uns? Ich möchte jetzt auf die ersten beiden Verse zu sprechen kommen, die ich am Anfang ausgelassen habe. Denn wir haben gelesen im Kapitel 1 vom Hebräerbrief, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott hat auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern gesprochen. Es war wirklich so. Es waren unterschiedliche Art und Weisen, wie Gott die Propheten gebraucht hat. Er hat Visionen gebraucht, er hat Träume benutzt, er hat Gedichte, Lieder, Belehrungen, Prophezeiungen, alles das hat er benutzt, damit durch die Propheten das Volk Gottes angesprochen wird. Und was war der Inhalt der Botschaft dieser Propheten? Der Inhalt war Buße und Umkehr. Und das können wir in den Propheten überwiegend beobachten, dass Gott sein Volk für sich wieder gewinnen wollte. Und stellvertretend für die ganzen Bibelverse, die wir diesbezüglich finden, möchte ich nur Jesaja Kapitel 1, 16 und 17 vorlesen. Wascht euch, reinigt euch, hört auf, Böses zu tun und lernt, Gutes zu tun. Buße und Umkehr. Die Gesinnung ändern, das Leben umstellen und wieder Rechtes tun. Das war die Botschaft der Propheten im Allgemeinen an das Volk. Gott wollte sein Volk wieder für sich gewinnen. Dann haben wir hier gelesen im Hebräerbrief, dass Gott in diesen letzten Tagen durch seinen Sohn gesprochen hat oder in seinem Sohn gesprochen hat. Diese letzten Tage, das bezieht sich, wenn wir das aus der Perspektive des Hebräerbriefschreibers sehen, dann bezieht sich das wirklich auf diese letzten Tage. Er deutet hier eine Zeit an, die jetzt abgeschlossen wird. Das bezieht sich nicht auf die Tage, auf die letzten Tage, wie wir es zum Beispiel im Daniel-Buch sehen. Das bezieht sich auf die Endzeit. Aber hier an dieser Stelle wird eine Zeit angedeutet, die jetzt zu Ende geht, nämlich das Alte Testament. Mit dem Tod Jesu und als er von den Toten auferweckt wurde, ist das Erlösungswerk vollbracht und der neue Bund ist entstanden. Und das Alte Testament, das man durch das Gesetz einhalten, dass man so vor Gott gerecht werden sollte, das wurde abgeschlossen. Und jetzt ist der neue Bund entstanden und diese letzten Tage, die hat Gott gebraucht, um durch seinen Sohn zu sprechen. Wir lesen es in Galater 4, Vers 4, dass Gott seinen Sohn unter das Gesetz getan hat. Also Jesus lebte zur Zeit des Alten Testamentes. Und jetzt, in diesen letzten Tagen, hat er durch seinen Sohn gesprochen. Und auch hier, interessant, was war die Botschaft seines Sohnes? Wir lesen es gleich zu Beginn seiner Wirkungszeit in Matthäus Evangelium Kapitel 4. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ähnlich wie bei den Propheten. Tut Buße. Was hat das mit uns zu tun? Was ist unsere Botschaft heute? Genau die gleiche. Jesus sagt im Johannesevangelium, als er mit seinem Vater spricht im Gebet, in diesem hohepriesterlichen Gebet, sagt er, Vater, gleich wie du mich gesandt hast, so sende ich die Jünger. Weiter heißt es in Johannes Kapitel 20, Vers 21, gleich wie der Vater mich gesandt hat, der spricht dazu den Jüngern, so sende ich euch. Also wir haben die gleiche Sendung, die Jesus auch bekommen hat. Und was ist die Sendung? Und jetzt wollen wir auf den Inhalt eingehen. Wir schlagen auf Lukas Kapitel 24 und lesen ab Vers 44. Er, das heißt Jesus, aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Hier belegt er nochmal, dass das Gesetz durch Jesus erfüllt werden muss. Er lebte zur Zeit des Alten Testamentes. Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und jetzt kommt es, Vers 47, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die gleiche Botschaft wie die Propheten, die gleiche Botschaft wie Jesus sie hatte, so haben wir die Botschaft der Buße und der Vergebung der Sünden an die Menschen weiterzugeben. Das ist unsere Botschaft. Man merkt, wenn man das so im Zusammenhang sieht, worauf es Gott wirklich ankommt. Er möchte, dass Menschen für Gott gewonnen werden. Er möchte nicht den Untergang der Menschen, sondern dass Menschen in die Beziehung mit ihm kommen. Und das ist möglich durch seinen Sohn. Und darauf kommt es dem Vater an. Darauf sollte es uns auch ankommen. Dass wir unsere Beziehung zum himmlischen Vater pflegen, aber auch andere ermutigen, pflege deine Beziehung zum himmlischen Vater. Gott geht es darum, dass der Mensch wieder mit ihm in Gemeinschaft kommt. Und während wir dem nachgehen, dass wir andere Menschen einladen, tu Buße, bekehr dich zu Gott, es ist möglich. Während wir diesem Auftrag nachgehen, dürfen wir wissen, dass unser Herr Jesus über allem steht. Und deshalb ist es wichtig, das, was in Hebräer, die ersten Verse, was da stand, die Stellung Jesu, dass wir das einfach für uns beherzigen. Dass Jesus über allem steht. Denn es ist ja nicht so, dass wir hinausgehen, wir predigen den Leuten, tut Buße und alle tun Buße. Nein, wir stoßen auf Widerstand und es ist kompliziert zum Teil. Aber in all dem dürfen wir wissen, dass alle Macht ihm unterworfen ist. Und so wie Jesus es im Matthäusevangelium 28 sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alles ist ihm unterworfen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Seid meine Zeugen. Wieso die Himmelfahrt noch? Die Himmelfahrt musste geschehen. Jesus musste in den Himmel auffahren und die Erde verlassen, damit, so wie er es selbst sagt, damit der Heilige Geist auch auf die Erde kommen konnte. So lesen wir es in Johannes 16, Vers 7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, so sagt er zu seinen Jüngern, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und der Heilige Geist, der zu dieser Einheit der Gottheit gehört, zu dieser Trinität, der wirkt jetzt aktuell in dem Weltgeschehen. Der Heilige Geist kam auf die Erde und er begann in den Menschen zu wirken, und zwar so, wie Jesus es gesagt hat, nach Johannes Kapitel 16. Wir lesen es nämlich, was der Heilige Geist aktiv tut. Er überführt Menschen von Sünde. Er predigt die Gerechtigkeit und verkündet das Gericht. Er erklärt den Menschen, dass sie Sünder sind, nämlich die Hauptsünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Das ist die Hauptsünde aller Menschen. Das offenbart der Heilige Geist den Menschen. So, er predigt von Gerechtigkeit und es wird da erklärt in Johannes 16, weil Jesus beim Vater ist. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun und vor allem mit uns? Weil Jesus sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, bedeutet das, er hat das Erlösungswerk wirklich vollendet und vollbracht. Es ist abgeschlossen. Und deswegen ist es für den Menschen möglich, vor Gott gerecht zu erscheinen, durch Jesus. Und das ist das Zeugnis dessen. Und der Heilige Geist tut den Menschen die Augen auf über das Gericht, weil der Fürst dieser Welt, der Teufel, der Satan, gerichtet worden ist. Ja? Durch das Erlösungswerk hat Jesus Hölle, Tod und Teufel besiegt. Und als ich mal eine Predigt von Armin Mauerhofer gehört habe, hat er, als er über den Namen Jesus gesprochen hat, sagte er, wenn wir sagen, ich glaube an den Herrn Jesus, dann freut sich die Engelswelt und die jubeln. Aber gleichzeitig ist die Dämonenwelt und die Welt des Satans erschüttert, weil sie wissen, sobald sie diesen Namen hören, in diesem Namen sind wir besiegt worden. Das ist der Name, der über allem steht. Und überall auf der Welt überführt er Menschen, der Heilige Geist, und bringt sie zu Jesus. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen. Und zu Pfingsten werden wir noch mehr über den Heiligen Geist hören. Diese Menschen, die der Heilige Geist überführt und die sich dann zu Jesus gläubig bekehren und sagen, ich glaube an dich, Herr Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist, diese Menschen werden in seine Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde ist die Überraschung des Neuen Testamentes gewesen. Das war bis dahin gar nicht bekannt, den Juden nicht. Und das hat sich in den Briefen erst geoffenbart, diese Idee Gottes, die Gemeinde, nämlich dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, völlig egal welche Kultur, dass sie alle zusammenkommen können, egal welche Art sie sind. Und eines verbindet sie, nur eines, keine religiöse Übung, sondern der Glaube an Jesus Christus ist das, was die Menschen wirklich vereint. Also in unsere Gemeinde könnte jeder kommen. Wenn er an den Herrn Jesus glaubt, wenn das die Grundlage seines Lebens ist, dann verbindet das uns. Und das ist das Fantastische an der Gemeinde. Im Epheserbrief wird das ja betont. Im 4. Kapitel lesen wir das. Wir haben einen Glauben. Und durch die eine Taufe bezeugen wir das, dass wir einen Glauben haben. Wir haben einen Leib, wir haben einen Herrn. Alles in Jesus Christus vereint, der das Haupt der Gemeinde ist und wir die Glieder an seinem Leib. Und wenn das alles verstanden ist, dass er das Haupt ist und wir die Glieder und die Verbindung zwischen dir und dem Haupt und zwischen mir und dem Haupt, wenn die da ist, dann wird der Leib, so wie Gott ihn sich vorgestellt hat, funktionieren. Und was wird er tun? Er wird die Botschaft weitergeben, tut Buße. Und der Auftrag, den dieser Leib bekommen hat, der wird weitergebracht. Und Menschen werden es verstehen, weil sie einen funktionierenden Leib sehen. Wenn wir aber egoistisch denken und denken, Fuß will ich nicht mehr sein, jetzt bin ich die Hand, das, was Gott nicht vorgesehen hat, dann wird der Leib das tun, was Gott nicht will. Er wird da kämpfen, wo gar kein Kampf nötig ist. Er wird das tun, was überflüssig ist. Deswegen ist es wichtig, dass die Gemeinde, der Leib von Jesus, dem Haupt, gesteuert wird. Und dass er durch die Glieder wirkt. Das sollte die Herrlichkeit des Sohnes widerspiegeln, die Gemeinde als sein Leib. So wie Jesus, wie wir es gelesen haben, der Abdruck Gottes war und die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt hat, so sollten wir als Gemeinde die Herrlichkeit Jesus auch widerspiegeln. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken. Ich hoffe, dass ich uns mitnehmen konnte in das Geschehen, was alles im Himmel passiert ist, was Jesus, welche Stellung er durch seinen Vater bekommen hat, indem er das Erlösungswerk abgeschlossen hat und was das vor allem für uns bedeutet. Dass es uns wirklich in Freude stimmt, dass wir wirklich uns daran freuen können, was der Herr Jesus alles für uns getan hat, aber auch, dass ihm alles unterworfen ist und diesem Herrn dürfen wir dienen in seiner Gemeinde. Gott segne uns im Nachdenken. Ich möchte gerne beten. Möchte auch gerne die Zeit dafür geben. Lass uns aufstehen. Und wenn jemand beten möchte, kann er es gerne tun. Unser Vater, wir sind dir dankbar, dass du uns offenbarst, wie hoch du deinen Sohn gestellt hast. Nämlich über alles hast du ihn gestellt. Weil er dir gehorsam war bis zum Tod und weil er das Erlösungswerk vollbracht hat. Das, was du von ihm haben wolltest. Weil er dir gehorsam war, deswegen hast du ihn dem Namen über alle Namen gegeben. Und dir, Herr Jesus, dürfen wir nachfolgen. Dir dürfen wir dienen. In deinem Leib dürfen wir aktiv sein und wir möchten dich bitten, dass du die Gemeinde steuerst, dass du die Gemeinde lenkst und durch sie wirkst, damit du verherrlicht wirst. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass Menschen für dich gewonnen werden und dass du das durch die Gemeinde bewirkst, was du auch tun möchtest, dass du dich verherrlichst. Bitte segne uns im Nachdenken, dass uns das bewegt, im Herzen trifft, dass wir das in den Alltag mit hineinnehmen können und dass uns das wirklich verändert in unserem Bewusstsein. Amen. Wir nehmen Platz.